NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Die Intellektuellen, vor allem auch die Linke, hat völlig die Kraft unterschätzt, die der Islam besaß im Iran. Khomeini kannte das Land offenbar besser als wir.
So die freimütige Einsicht von Bachmann Niromant, der seit Jahrzehnten im Exil in Deutschland lebt. Er ist, so gesehen, eines der Opfer der islamischen Revolution im Iran vor 40 Jahren. Wie es der schiitischen Geistlichkeit damals gelang, die Macht an sich zu reißen, das ist eines der Themen heute hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem blicken wir gleich zu Beginn 100 Jahre zurück auf die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Januar 1919. Und wir stellen einen bedeutenden und doch wenig bekannten Widerstandskämpfer gegen die Nazis vor, Adolf Reichwein, der nach dem geplanten Umsturz des Hitlerregimes als Kultusminister vorgesehen war. Seine Tochter gibt in dieser Sendung Auskunft über ihren Vater, der ihr so früh entrissen wurde. Dem Karl Liebknecht haben wir es geschworen, der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Das sang jedes Kind in der DDR im Musikunterricht. Luxemburg und Liebknecht waren politische Ikonen der DDR und für manche sind sie es bis heute. Insbesondere Rosa Luxemburg, die temperamentvolle linke Intellektuelle, fasziniert noch immer. Katja Esbach blickt zurück in die turbulente Nachkriegszeit 1919, in der die beiden prominentesten Kommunisten Deutschlands ermordet wurden.
Am 25. Januar 1919 gibt es auf dem Friedhof Berlin-Friedrichsfelde eine regelrechte Massendemonstration. Über 100.000 Menschen tragen die ermordeten Revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu Grabe. Der Sarg Luxemburgs ist allerdings leer. Denn ihre Leiche wird erst am 31. Mai 1919 aus dem Landwehrkanal geborgen. Kurt Vogel, ein Offizier der Garde-Kavallerie-Schützendivision, einer kaiserlichen Eliteeinheit, hatte sie nach ihrer Ermordung am 15. Januar in das Gewässer werfen lassen. Gefährdet waren Luxemburg und Liebknecht schon länger, vor allem aber seit den Tagen des Spartakusaufstandes, sagt Ernst Pieper, Autor einer neuen Rosa-Luxemburg-Biografie.
Es gab ja Plakate, wo groß drauf stand, in leuchtend rote Plakate, tötet Liebknecht. Und ihre Freunde haben ja auch gesagt, ja, dein Leben ist in höchster Gefahr, geh aufs Land. Aber das hat sie abgelehnt. Das hat sie auch in Jahren davor immer wieder geschrieben. Sie will sozusagen auf die Barrikade im Kampf sterben.
Auf den Barrikaden starb Luxemburg jedoch nicht. Sie wurde zusammen mit Liebknecht am Morgen des 15. Januar von einer Einwohnerwehr in Wilmersdorf festgenommen und ins Hotel Eden verschleppt. Längst gibt es den Plan, dass die beiden diese Nacht nicht überleben dürfen, aber...
Bei Rosa Luxemburg verlief die Sache etwas unprogrammgemäß, weil kaum saß sie im Auto, sprang eben dieser Souchon aufs Trittbrett und hat sie erschossen. Und dann hat man gleich bei der nächsten Gelegenheit die Leiche in den Landwehrkanal geworfen.
Dieser Souchon, der Mörder Rosa Luxemburgs, ist aller Wahrscheinlichkeit nach Hermann W. Souchon, ein Leutnant zur See. Dieser Mann erschoss die von der politischen Rechten meist gehasste Person dieser Zeit. Rosa Luxemburg wurde am 5. März 1871 in der Kleinstadt Samosch, 250 Kilometer südöstlich von Warschau, als Rosalia Luxemburg geboren. Sie war eine ausgezeichnete Schülerin und wollte unbedingt studieren. Das war Frauen Ende des 19. Jahrhunderts in Europa kaum möglich. Eine Ausnahme war Zürich.
Sie hat ja tausend Sachen studiert, von Juristerei bis zur Botanik. Und sie war ja auch bekannt als Ornithologin zum Beispiel. Aber sie war Ökonomin, natürlich war sie, damals hieß es Nationalökonomin. Ne? Vor allem, sie hat auch Dissertation geschrieben über die polnische Wirtschaft. Das ist eine hochgebildete Frau gewesen.
Christian von Dittfurt, Historiker und Autor des Romans »Das Luxemburg-Komplott«. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Politikerin.
Sie ist originell, sie ist überhaupt nicht dogmatisch gewesen. Sie war immer auch in der Revolution für demokratische Verfahrensweisen. Sie ist eine der brillantesten Schreiberinnen, die ich kenne. Sie ist eine großartige Stilistin. Und sie ist bis zum heutigen Tage, wie ich finde, jemand, der zu den wenigen Politikern gehört, die die Fragen, zu denen sich äußern, auch wirklich durchdrungen haben.
Bereits in Zürich beginnt Rosa Luxemburg mit ihrer politischen Arbeit. Sie schließt sich den sozialistischen Emigrantenkreisen an, die in der Stadt aktiv sind. 1898, nach ihrem Studium, geht sie nach Berlin. Dadurch ist sie endlich ihrer Familie in Warschau wieder näher und sie will sich in der SPD engagieren, damals mit Abstand die größte und mächtigste Partei innerhalb der Sozialistischen Internationale. Doch von Anfang an ist Rosa Luxemburg innerhalb der Partei auf Konfrontationskurs. Während viele Meinungsführer der SPD eher für Reformen plädieren, setzt sie sich vehement für einen revolutionären Umsturz ein. Dennoch findet sie 1918 kritische Worte zur russischen Revolution, sagt Christian von Dittfurt.
Sie hat hellsichtig sofort das Grundproblem der Bolschewiki erkannt und aller kommunistischen Parteien, die danach diesem Modell folgten, der Mangel an Demokratie. Das heißt, dass man im luxemburgischen Sinne keine Diktatur der Arbeiterklasse hatte, sondern eine Diktatur der Parteibürokratie über die Arbeiterklasse. Wobei Arbeiterklasse in dem Sinne gemeint ist, der Mehrheit der Bevölkerung. Luxemburg war eine Demokratin.
Genau das wird allerdings bis heute in Abrede gestellt. Luxemburg sei keine Demokratin gewesen und habe Gewalt gerechtfertigt. Ernst Pieper merkt dazu an.
Sie war für die Diktatur des Proletariats und ein Synonym für diesen Begriff ist sozialistische Demokratie. Das war auf jeden Fall eine Demokratie für sehr viele, aber wahrscheinlich, wir können sie selber ja nicht mehr fragen, in einer bestimmten Übergangsphase eine Demokratie nicht für alle. Also das ist eine Frage, die man differenziert beantworten muss.
Auch über ihr sicher berühmtestes Zitat »Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden« aus ihrer Schrift »Die russische Revolution« ist ein Streit entbrannt. Immer wieder wurde und wird Luxemburg vorgeworfen, sie habe sich dabei allein auf Andersdenkende in ihrer eigenen Partei bezogen. Christian von Dittfurt.
Das ist eine Fehlinterpretation, weil sich Luxemburg durchaus auf die Bolschewiki bezog, aber Luxemburg eine völlig andere Auffassung von Partei hatte. Für sie war die Partei nicht die militärische Avantgarde, der Generalstab oder irgendwas der Revolution, sondern für sie war die Partei ein Teil der Massen.
Allerdings räumt Christian von Dittfurt auch ein.
Die war ja Revolutionärin und sie bezog die Freiheit des Andersdenkens nicht auf den Gegner. Also nicht auf das Kaisertum, auf die oberste Heeresleitung, auf die Bürokraten, auf die Kapitalisten.
Privat lebte Rosa Luxemburg höchst bemerkenswert für die damalige Zeit. Sie war zwar 5 Jahre verheiratet, allerdings war dies eine Scheinehe, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Einige Jahre hatte sie eine Beziehung mit dem polnischen Sozialisten Leo Jogiches, danach mit dem um einige Jahre jüngeren Kostja Zetkin. Sie blieb kinderlos. Was heute wie eine Blaupause für einen feministischen Lebensentwurf klingt, hätte sie selbst nie so empfunden. Luxemburg war keine Feministin.
Es hat sie wirklich überhaupt nicht interessiert. Sie nannte das immer Weiberkram. Also es gab ja zum Beispiel auch parallel zu den Parteitagen der SPD immer Frauenkonferenzen. Da ist sie nie hingegangen. Nur einmal, da musste sie, da hat sie ganz erschrocken der Clara Zetkin geschrieben, stell dir vor, ich werde weiblich. Und dann musste sie da hingehen, hat aber kein Wort gesagt.
Sie war, sagt der Autor Ernst Pieper weiter, ganz konsequent. Sie wollte nicht als Frau wahrgenommen werden, nicht als Jüdin und nicht als Polin, sondern allein als Sozialistin. Und warum kann eine Beschäftigung mit Rosa Luxemburg heute, 100 Jahre nach ihrem Tod, noch Sinn machen? Christian von Dittfurt hat dazu eine klare Meinung.
Sie ist in vielerlei Hinsicht zu heutig. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen sich die Mühe gemacht haben, sich ihre Schrift »Die Akkumulation des Kapitals« durchzulesen. Dort wird man ohne große Vergewaltigung des theoretischen Denkens auf die Idee kommen können, dass vielleicht die Idee nicht völlig abwegig ist, dass der Kapitalismus, wie wir ihn heute haben, indem er an Grenzen stößt, auch zu seinem eigenen Zusammenbruch beiträgt. Das ist eigentlich Luxemburg. Natürlich hat sie das anders gedacht. Das ist schon eine Verschiebung unseres Gedankens. Aber das ist ja auch ganz legitim, dass man das nach 100 Jahren, ja, dass man das dann versucht.
Vor 100 Jahren wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Das war ein Beitrag von Katja Esbach. Die von Ernst Pieper verfasste Biografie hat den Titel »Rosa Luxemburg – Ein Leben« und ist im Blessing Verlag erschienen. Der Roman von Christian von Dittfurt heißt »Das Luxemburg-Komplott«. Er wurde bei Drömer veröffentlicht. Die islamische Revolution im Iran vor 40 Jahren hat die politische Welt verändert. Bis dahin, unter dem Schah, war der Iran einer der engsten Verbündeten des Westens. Seitdem ist er einer seiner schärfsten Gegner. Wie aber kam es dazu, dass sich fast ein ganzes Volk hinter einen religiösen Führer stellte? Und das in einer Gesellschaft, die im Vergleich zu den Nachbarländern als weltoffener und eher weltlich orientiert galt. Emil Arian schildert den Triumph Khomeinis 1979 und die Gründe dafür, die weit zurückreichen.
Der Wagen, in dem sich Khomeini befand, war auf der gesamten Fahrt von so vielen Menschen umgeben, dass der religiöse Führer selbst kaum zu sehen war. Den Massen auf der Straße, rund 3 Millionen Menschen mögen es heute gewesen sein, genügte allerdings bereits das Bewusstsein, dass ihr Imam Ayatollah Khomeini so dicht an ihnen vorübergefahren war.
Ich habe miterlebt, als Khomeini aus Paris nach Teheran kam, wie viele Millionen versammelt waren. Viele Leute warfen sich vor sein Auto und wollten für ihn sterben. Es war eine ungeheure emotionale Zustimmung für ihn.
So Bachmann Niromant, der hautnah alle Phasen der jüngeren iranischen Geschichte erlebte. In den 60er Jahren musste er vor dem Schah fliehen, später vor Khomeini. Am 1. Februar 1979 kehrte Ayatollah Ruhollah Khomeini nach über 14-jährigem Exil in den Iran zurück. Und mit ihm die Idee eines Gottesstaats, der faktisch alle Macht der schiitischen Geistlichkeit überlassen wollte. Niromant selbst hatte völlig andere Vorstellungen. Er gehörte zu den demokratischen Kräften, die am Ende unterlagen. Die Frage, wie die Geistlichkeit so mächtig werden konnte, hat ihn seither beschäftigt. Was im Westen kaum bekannt ist, schon 70 Jahre vorher hatte es im Iran eine Art ersten Khomeini gegeben, den geistlichen Fazlollah Nuri. Als 1907 das erste Parlament im Iran errichtet wurde, wandte er sich scharf gegen die Demokratie.
Eigentlich akzeptierte er überhaupt kein Parlament, sondern er meinte, es muss ein islamischer Staat gegründet werden und in diesem islamischen Staat bestimmt die Geistlichkeit das Schicksal des Landes und nicht irgendwelche vom Volk gewählten Abgeordneten.
Die demokratische Bewegung wies solch absolutistische Ansprüche zurück. Nuri wurde festgenommen und unter dem Jubel hunderter Menschen öffentlich gehängt. Danach etablierte sich zunächst der General Reza Khan als Schah, als Kaiser Persiens. Mit Gewalt trieb er die Modernisierung im Sinne einer Verwestlichung des Landes voran. Er verbot die traditionelle islamische Kleidung, Frauen durften keinen Chador tragen, den Geistlichen nahm er die Turbane ab.
Diese Erniedrigung der Geistlichkeit hat natürlich Spuren hinterlassen, Wunden erzeugt. Also das ist mit ein Grund, dass Jahrzehnte später eine islamische Republik im Iran entstand.
Im Laufe des Zweiten Weltkriegs wurde Reza Khan von den Alliierten abgesetzt. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Mohammad Reza Pahlavi. Er regierte zunächst etwas liberaler. So konnten sich verschiedene politische Lager formieren. Die Geistlichen atmeten auf. Zugleich entstand die linke Tudeh-Partei und eine liberale Bewegung unter der Führung von Mohammad Mossadegh. Er wurde zum größten Gegenspieler der Monarchie. 1951 wurde Mossadegh zum Premierminister gewählt, mit einem Programm, das die Unabhängigkeit Irans in den Vordergrund stellte. Er verstaatlichte die Ölindustrie, bezeichnete die bisherigen Verträge mit britischen Unternehmen als koloniale Relikte. Mossadegh war äußerst beliebt und auch im Ausland respektiert. Das Time Magazine kürte ihn zum Mann des Jahres 1951. Die Briten aber wollten nicht zusehen, wie ihnen das Geschäft ruiniert wurde. Und die USA fürchteten, dass Iran unter Mossadegh sich mit der Sowjetunion verbünden könnte. Es wurde der erste von der CIA organisierte Staatsstreich.
Der Putsch gegen Mossadegh war ein totaler Eingriff in das Schicksal eines Landes, das dabei war, sich selbst zu bestimmen und zu demokratisieren. Und das hat tiefe Wunden im iranischen Volk hinterlassen. Und das spielt ebenfalls bei der iranischen Revolution 1979 eine sehr wichtige Rolle.
Auch die Demokraten im Iran sahen in den USA nun kein Beispiel mehr für Demokratie und Freiheit, sondern für Imperialismus und Unterdrückung. Hätte die iranische Demokratie unter Mossadegh ihren Lauf genommen, es wäre wohl nicht zu einer islamischen Radikalisierung gekommen. Die Schah-Herrschaft jedenfalls galt vielen als amerikanisch gesteuert.
Der Schah hat ja die Gesellschaft mit Gewalt verwestlichen wollen. Und unter Verwestlichung verstand er nicht westliche Werte, sondern die Oberflächliche, der oberflächliche Glanz. Dabei war es in den Provinzen die Rückständigkeit total. Diese Diskrepanz hat auch dazu geführt, dass der Islam sich sozusagen als eine Alternative anbieten konnte.
Zu den unerbittlichsten Gegnern zählte ein Geistlicher, der wie kaum ein anderer den Schah öffentlich angriff. Sein Name Ruhollah Khomeini. Er wurde 1964 verbannt und lebte nun im Irak. Im Iran rebellierten Studenten aller politischen Richtungen gegen den Schah. Am lautesten waren die Linken. Im Jahr vor der Revolution bekamen die Proteste eine zunehmend religiöse Färbung. Die Geistlichen hatten Möglichkeiten, die keine andere Partei hatte. Moscheen als Rückzugsorte. Zehntausende Mullahs konnten regelmäßig zu den Gläubigen sprechen.
Sie konnten an jedem Ort, in jeder Stadt Leute mobilisieren. Und so entstanden auch diese Demonstrationen, an denen Millionen teilnahmen.
Zugleich richtete sich Khomeini, der inzwischen in Frankreich untergekommen war, auf Tonbändern direkt an seine Unterstützer mit scharfen Angriffen auf den Schah.
Der Verrat, den dieser Mann an unserem Land begangen hat, wiegt zu schwer, um ihn jemals zu verzeihen. Da ist zum Beispiel die Rückständigkeit, die Zurückgebliebenheit der iranischen Kultur und ihre ausländische Überfremdung. Oder da ist wirtschaftlich die strukturelle Abhängigkeit unseres Landes von den USA. Dieser Mann verschleudert unser Erdöl an die Amerikaner. Das ist kein Mann, den das Volk akzeptiert.
Mit seiner Strenge und seinem ernsten Blick war der Ayatollah der größtmögliche Gegensatz zur Glitzerwelt des Schahs.
Niemand positionierte sich so radikal wie Khomeini, der von Anfang an gesagt hat, der Schah muss weg.
Das aus heutiger Sicht Erstaunliche, auch die demokratischen Kräfte stellten sich bald hinter Khomeini. Sie sahen, dass er der Einzige war, der die Massen hinter sich sammeln konnte. Insbesondere der Anti-Amerikanismus verband die Demokraten mit den Fundamentalisten. Sie gingen davon aus, dass Khomeini sich mit der Zeit in die heilige Stadt Qom zurückziehen und, wie der Papst aus dem Vatikan, eine beratende Funktion einnehmen würde.
Die Versprechungen, die er für die Zukunft machte, die waren wunderbar. Er hat von Gleichberechtigung gesprochen. Er hat gesagt, dass es im Iran keine Gefängnisse für politische Gefangene geben wird. Er hat damals regelrecht gelogen.
Der Schah, inzwischen extrem unter Druck, erklärte schließlich, er werde sich nicht gegen eine Revolution des Volkes stellen. Am 16. Januar 1979 reiste er ab. Angeblich vorübergehend, aber es wurde das Ende von 2500 Jahren Monarchie im Iran.
Gerade hat der iranische Rundfunk offiziell die Ausreise des Schahs und seiner Frau in Richtung Ägypten bekannt gegeben. Der Jubel kennt hier keine Grenzen. Khomeini hat mit einer revolutionären Botschaft an sein Volk auf die Abreise des Schahs reagiert. Parlament, Regierung und Regentschaftsrat, so fordert der Geistliche, sollen zurücktreten und den Weg freimachen für eine islamische Übergangsregierung.
Khomeini sprach also noch immer von einer islamischen Übergangsregierung. Aber es wurde eine Herrschaft auf Dauer. Die Herrschaft derer, die behaupten, für Gott selbst zu sprechen. Am 1. Februar 1979 kehrte Khomeini aus seinem Exil zurück. Millionen empfingen ihn.
Die Intellektuellen, vor allem auch die Linke, hat völlig die Kraft unterschätzt, die der Islam besaß im Iran. Khomeini kannte das Land offenbar besser, als wir wussten, wie man das Volk erreicht, vor allem das Volk in den Provinzen. Die Leute hatten noch keine Ahnung, was eine islamische Revolution bedeuten sollte. Islam, wir sind ja Muslime, warum sollen wir nicht unsere Regierung oder unsere Staatsform Islam nennen? Und Republik ist ja gut. Also Islamische Republik ist eine gute Kombination.
Khomeini zeigte nun immer offensiver, wie sein Gottesstaat aussehen sollte. Am 11. Februar besetzten seine Anhänger alle Ministerien, Kasernen und Medienhäuser. Schon wenige Tage später begannen die ersten Hinrichtungen. Kriegsführung gegen Gott wurde den Vertretern des Schah-Regimes vorgeworfen. Auch die demokratischen Revolutionäre tolerierten das noch. Ihnen war nicht klar, dass sie die Nächsten sein würden. Auch Bachmann Niromant hoffte noch auf den Sieg der Demokratie.
Als ich mit meinen Freunden die Demokratische Nationalfront gegründet haben, die sich auf Mossadegh berief, da sind über 1 Million Menschen gekommen. Das war wenige Wochen nach Khomeinis Ankunft im Iran. Es war noch lange nicht ausgemacht, wie sich das Land weiterentwickelte. Das Ereignis, das entscheidend war, war der Irakkrieg. Der Irakkrieg hat Khomeini und seinen Weggefährten die Möglichkeit gegeben, das Volk zu mobilisieren, die Opposition zu liquidieren und alles durchzusetzen, was ihnen beliebte.
Mit dem Irakkrieg, der 1980 begann, konnte sich das Regime endgültig festigen. Tausende iranische Demokraten wurden hingerichtet oder vertrieben. Die Mullahs waren an der Macht und sind es bis heute.
Emil Arian über die islamische Revolution im Iran vor 40 Jahren. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Wir gehen 2019 in ein Jahr mit wichtigen Gedenktagen. Einer davon ist der 75. Jahrestag des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944. Schon kurz vor diesem Anschlag wurde der Pädagoge Adolf Reichwein verhaftet. Er war Mitglied des Kreisauer Kreises und er war nach einem erfolgreichen Umsturz gegen Hitler als deutscher Kultusminister vorgesehen. Noch im Herbst 1944 wurde Reichwein hingerichtet. So bleibt nicht die Erinnerung an einen Politiker, wohl aber die an einen genialen Pädagogen. Denn das war er. Selbst an der entlegensten Dorfschule hat Reichwein noch neue Konzepte entwickelt. Auch 2 Stolpersteine erinnern an Reichwein, der eine vor dem einstigen Wohnhaus in Berlin, der andere vor seinem Ferienhaus auf der Insel Hiddensee, dem uralten sogenannten Hexenhaus. Reichweins Tochter Sabine, inzwischen hoch in den 70ern, fährt bis heute gerne dorthin. Alexa Hennings hat sie dort getroffen.
Es scheint, als habe sich wenig verändert seit der Zeit, als Adolf Reichwein, seine Frau und die 4 Kinder im Hexenhaus wohnten, das seit 1930 im Familienbesitz war. 1943 in Berlin ausgebombt, lebten die Reichweins fortan auf Hiddensee und in Kreisau, dem schlesischen Gut der Familie Moltke.
Hiddensee war für uns immer ein sehr wichtiger Ort, zu dem mein Vater gar nicht gerne kam, weil hier die Insel von zahlreichen Nazis durchsetzt war. Er fühlte sich überhaupt nicht wohl, aber er war schon zufrieden, dass er seine Familie hier dann gut versorgt war, auch durch die Nachbarn, Fischer und Bauern damals noch gut zu essen hatte.
Der Sozialdemokrat und Reformpädagoge Adolf Reichwein gehörte zum Kreisauer Kreis, einer bürgerlichen Widerstandsgruppe um Helmut James Graf von Moltke und Peter Graf Jörg von Wartenburg. Sie berieten Konzepte für eine grundlegende staatliche, wirtschaftliche und soziale Neugestaltung Deutschlands nach dem Sturz der NS-Diktatur. Für den Historiker Hans Mommsen stellte das Kreisauer Programm einen umfassenden Zukunftsentwurf dar, dessen Kühnheit und innere Stringenz von anderen politischen Reformkonzepten des deutschen Widerstands gegen Hitler nicht übertroffen worden ist.
Die Gründe, aus denen unsere Erziehungsarbeit wächst, umfassen Erzieher und Kind als lebendige Einheit, als schaffende Gruppe, als Gemeinschaft.
Adolf Reichwein in seinem Buch »Schaffendes Schulvolk« 1937.
Es gibt nicht mehr jene unheilvolle Spaltung in Wissend und Unwissend, Respekt und Duldung, Katheder und Klasse.
Der promovierte Historiker und praktizierende Pädagoge Reichwein brachte im Kreisauer Kreis vor allem seine Visionen von Erziehung und Volksbildung ein. Schon sein Vater war Reformpädagoge in Hessen. Der Sohn wurde in der Wandervogelbewegung aktiv, war selbst monatelang zu Fuß unterwegs in Nordamerika und Lappland, gründete und leitete in Jena die Volkshochschule und ein Arbeiterbildungsheim. Später war Adolf Reichwein persönlicher Referent des preußischen Kultusministers und Professor für Staatsbürgerkunde und Geschichte an der neu gegründeten Pädagogischen Akademie in Halle. Diese Stelle verlor er 1933.
Hat dann eine Dorfschule in Tiefensee in der Mark Brandenburg übernommen und hat ein Angebot aus der Türkei, dort eine Professur in Ankara zu bekommen, abgelehnt. Er wollte im Lande bleiben und dachte auch, wie viele damals, das wird nicht so lange dauern und wir werden ja auch dagegen kämpfen und so. Er hat also dann in dieser Dorfschule der Einklassigen, 1. bis 8. Klasse, was sicher nicht ganz einfach war, aber was er offenbar ganz gut gemeistert hat und hat dann seine Theorie und Praxis sehr gut verknüpft und hat dann darüber auch ein Buch geschrieben. Und er hat da auch so geschrieben, dass die Nazis das durchaus akzeptierten und gar nicht so richtig wahrgenommen, dass er eigentlich da einen Freiraum sich geschaffen hat und auch Pädagogik betrieben hat, zu denen dann die Eltern sagten, der Adolf Reichwein, der hat unsere Kinder frei gemacht.
Das Kind soll immer bei seinem Selbst gelassen, gewöhnt und imstande sein, mit seinen Fähigkeiten nicht nur auf Anruf, sondern aus freiem Antrieb frei zu schalten. Ja, dieses auf sich selbst angewiesen sein soll ihm Lust bereiten. Nur aus der Lust wachsen Leistungen, auch wenn sie Pflicht bedeuten.
Mitten in der Nazizeit konnte Adolf Reichwein, gedeckt von einem liberal gesinnten Bürgermeister, an seiner brandenburgischen Dorfschule Reformpädagogik betreiben. Auf das Selbertun aus eigener Kraft und eigenem Antrieb kam es ihm auch an, als er ab 1939 am Berliner Volkskundemuseum die Museumspädagogik einführte und Werkstätten einrichtete, in denen die Besucher Handwerkstechniken erproben konnten. So etwas war neu in Deutschland.
Das hat ihm auch sehr viel weitergebracht, aber so wie das in seinem Leben häufig der Fall war, er hat eine Sache nicht immer sehr lange gemacht. Er war nicht so wie ich später Lehrerin 23 Jahre lang, weil er war sehr viel kürzer und hat da sehr viel mehr geleistet in diesen 6 Jahren als Lehrer und vorher Professor und so und hat ja sowieso ein faszinierendes Leben gehabt und war Weltreisender. Einer sagte mal, er war richtig ein Weltbürger, hatte dann auch noch eine Sportmaschine, die er allerdings dann aufgab, als er in Tiefensee Lehrer wurde. Aber dieses über den Horizont blicken, das hat er im Grunde dann in seiner Schularbeit mit übertragen, diese Erfahrung und den Kindern den Blick zu erweitern.
In der Zeit als Lehrer und Museumspädagoge knüpfte Adolf Reichwein wichtige Kontakte zum Widerstand. Man traf sich in kleinen Gruppen und 3-mal in Kreisau, um Reformideen für einen neuen demokratischen Staat zu entwickeln.
Und dieser Kreis war zwar so ganz gut vernetzt, aber nicht sehr groß. Und da haben dann eben mein Vater und sein SPD-Genosse Julius Leber beschlossen, wir gehen mit den kommunistischen Widerstandskämpfern zusammen, um die Basis zu vergrößern. Das war aber dann in dem Kreisauer Kreis ein wenig umstritten. Die haben gesagt, das ist zu gefährlich. Unter den Kommunisten gibt es zu viele Spitzel für die Nazis.
Tatsächlich war es Ernst Rambo, ein ehemaliger KPD-Funktionär und späterer Gestapo-Spitzel, der die Männer verriet. Direkt vor einem Treffen am 2. Juli 1944 wurden sie verhaftet. Die Kommunisten Anton Sewko und Franz Jakob und die Sozialdemokraten Julius Leber und Adolf Reichwein. Alle wurden in einem Schauprozess vor dem Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Am 20. Oktober 1944 wurde Adolf Reichwein in Berlin-Plötzensee erhängt. Nach dem missglückten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 brachten die Nationalsozialisten weitere Mitglieder des Kreisauer Kreises um. Die meisten von ihnen, darunter auch Reichwein, hatten mit den militärischen Umsturzplänen nichts zu tun.
Damals war ja die Situation völlig eine andere als heute. Das war zwar ein furchtbarer gemeinsamer Feind, die Nazis, aber man hatte viel mehr Hoffnungen in die Zukunft. Und deswegen hatten sie Visionen und Hoffnung und Optimismus und haben, denke ich, überhaupt diesen Gedanken, dass das schiefgehen könnte, zwar gehabt. Mein Vater hat es geäußert. Ja, wenn es schief geht, kostet es das Leben. Das hat er meiner Mutter gesagt. Aber ich denke, die haben gedacht, wir werden es schaffen.
Sabine Reichwein bedauert, dass der 20. Juli vor allem als Gedenktag für den militärischen Widerstand wahrgenommen und mit militärischem Aufwand wie der Rekrutenvereidigung begangen wird. Der Hollywood-Film über Stauffenberg, so meint sie, tat ein Übriges zu einer für sie zweifelhaften Heldenverehrung.
Macht doch den 20. Juli zum Gedenktag für den gesamten Widerstand und nicht nur das Militär. Ich finde, das wäre ein wichtiger Schritt, um auch dem gesamten Widerstand in der Bevölkerung die verdiente Anerkennung zu geben. Und das hat der deutsche Staat bis heute nicht geschafft, finde ich.
Sagt Sabine Reichwein, die Tochter des Pädagogen Adolf Reichwein, der 1944 hingerichtet wurde. Alexa Hennings hat im Ferienhaus der Familie auf Hiddensee mit Sabine Reichwein gesprochen. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.